Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Über Pop. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Colors von Beck. Dieses Album ist schon am Freitag, den 13. Oktober erschienen, also vor gut zwei Wochen. Wir nehmen es dann zum Anlass, um auch über das Gesamtwerk von Beck zu sprechen. Vorher berichtet Fabian noch von Blade Runner 2049, dem neuen Film von Denis Villeneuve, der eine Fortsetzung zu Blade Runner ist, dem Film von Ridley Scott von 1982. Zum Abschluss sprechen wir noch über die zweite Staffel Stranger Things. Sowohl Blade Runner als auch Stranger Things besprechen wir spoilerfrei. Los geht's! Blade Runner, nehme ich an, hast du nicht geguckt?
Doch, habe ich sogar gesehen. Jetzt, ja.
Oh nein, und ich habe nicht gesehen. Ja. Ich hatte mir aber so fest vorgenommen. Ja, dann lass uns doch mal kurz darüber reden. Also eigentlich wollten wir ja beide Blade Runner gucken und dann unsere, also beziehungsweise Blade Runner, ich kann mir die Zahlen nicht merken, 2049 oder wie heißt der?
2049.
Und dann darüber sprechen. Aber das hat nicht so, ich weiß es auch nicht. Also du, wann hast du den denn gesehen?
Jetzt erst kürzlich? Letzte Woche Mittwoch.
Okay. Ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und vor allen Dingen, weil ich gleichzeitig auch noch den Plan hatte, vorher nochmal das Original zu gucken. Und das habe ich auch noch nicht gemacht. Weil es auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich stattdessen gemacht habe. Wir haben, glaube ich, einen Spieleabend gemacht, wo wir hatten überlegt, Blade Runner zu gucken zusammen. Ich habe ja noch den Final Cut auf DVD und dann war ich auch überrascht, wie schlecht die Qualität ist, wenn ich mit meiner Xbox One versuche, eine DVD auf einem großen Fernseher zu gucken. Uninteressant. Egal, auf jeden Fall habe ich bis jetzt weder mir Blade Runner nochmal angeguckt, noch den neuen geguckt. Wie fandst du ihn denn, außer lang?
Laut. Es ist tatsächlich ein sehr lauter Film. Also es fliegen die ganze Zeit Raumschiffe hin und her und Synthesizer-Melodien und die, also es ist so ein ziemliches Soundgewitter, was da abgefahren wird. Dann ist er... visuell sehr gut. Also er arbeitet sehr viel mit, also das haben wir in den Trailern auch schon gesehen, dass er immer orange Tint und grauer Nebel und sowas im Bild ist. Es ist, ja, also ich war jetzt auch nicht, ich war jetzt nicht total overwhelmed, muss ich auch sagen. Ist ein guter Film. Also irgendwie Ryan Gosling war mir äußerst sympathisch. Den mag ich sonst nicht so. Es gibt eine kleine Nebenrolle von einer Schweizer Schauspielerin, Carla Juri, die man aus Feuchtgebiete kennt. Was ganz witzig ist. Generell ist der Cast eigentlich auch sehr gut. Es ist halt wieder dieser Fortsetzungswahn, dass man halt irgendwie so alte Sachen wieder neu auflegt. Und also er hat keinen Moment, wo er mich visuell total fasziniert hat oder irgendwo irgendwas gemacht hat, wo mir so die Kinnlade runtergeklappt ist.
Okay, also es ist kein Arrival oder sowas.
Nee, er hat ein bisschen Nostalgie auch irgendwie, weil man dann auch Harrison Ford natürlich auch wieder trifft. Es hat ein bisschen was von, ich glaube, damit ist jetzt auch nicht zu viel verraten, von Her auch, weil es auch um die so künstliche Intelligenz geht.
Eben, das war das Thema vom ersten Film ja auch schon.
Er hat eine Computer-CGI-gestützte Assistentin. Es geht auch sehr viel tatsächlich um Weiblichkeit. Also es kommen sehr viele unterschiedliche Frauenfiguren vor und man sieht sehr viel auch so Schlüsselreize, so nackte Brüste und Frauen in High Heels, die so mega überdimensioniert in diese Stadt hinein projiziert werden, so auch teilweise als Werbebanner oder als große Skulpturen, die man auch im Trailer schon so zum Teil gesehen hat. Naja, und es ist halt dann auch wieder die große Frage zwischen Mensch und Replikant im Prinzip. Also insofern macht er dann doch nicht so viel Neues. Er schließt dann da schon, er schließt auch sehr stark an den Vorgänger an. Und ja, ach, kann man sich angucken, aber man darf, glaube ich, nicht zu viel jetzt erwarten, dass man so total geflasht wird.
Ja, also ich habe schon wieder dieses Problem, dass ich ursprünglich ganz scharf drauf war und mir gedacht habe, oh, Denis Villeneuve, und wenn einer, das ist mir auch viel lieber, dass er das macht, als dass Ridley Scott das womöglich selber ruiniert, wie es schon mit Alien gemacht hat.
Ja, da habe ich auch gedacht,
Da dann aber
dass
auch gleichzeitig mir gedacht, so.
Villeneuve, dass der da noch mehr rausholt. Wobei das, ja, visuell hat er schon einiges Tolles gemacht, so.
Ja, also, gut, also ich habe halt gehört, der soll es sehr gut schaffen, quasi die Optik, die Ästhetik, die Stimmung auch vom Original wieder aufzugreifen, aber gleichzeitig jetzt nicht das Gleiche nochmal zu machen, was den Inhalt angeht, also schon seine eigene Geschichte zu erzählen. Aber dann hatte ich gleichzeitig dann noch die Bedenken, oh Gott, warum ist der Film denn fast 3 Stunden lang? Da bin ich immer, das schreckt mich immer mehr ab. Also ich bin immer glücklicher, wenn ein Film irgendwie mit 2 Stunden auskommt. Und dann war ich nicht sicher, um das irgendwie. Ich habe nur im Trailer halt eben den Jared Leto gesehen, der dann anscheinend den Erschaffer, wie sagt man, Schöpfer einer neuen Generation von Replikanten
Genau.
ist. Und das kam mir dann auch irgendwie, das hat mich dann irgendwie zu sehr an Prometheus und Aliens erinnert, irgendwie so ein unsympathischer Schöpfertyp. Das fand ich irgendwie, aber das ist wohl, glaube ich, eher marginal. Ich habe gehört, der Jared Leto soll nicht lange im Film sein, und irgendwie
Nee, die Rolle von dem,
erleichtert mich das irgendwie.
der ist ein bisschen eine Randfigur auch, aber die Rolle von dem ist zum Beispiel ziemlich gut, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch sehen werde. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich schade, den da nicht im Kino zu sehen. Aber naja, ich hoffe mal, dass ich noch dass ich ihn bald sehe. Aber mein Plan bleibt, dass ich mir erst noch mal den Originalfilm in der 2-Stunden-Fassung, in dem Final Cut,
Also
angucke.
ich muss auch dazu sagen, ich bin ein bisschen verkatert reingegangen, habe vorher extra viel Cola getrunken, weil ich gedacht habe, oh, 3 Stunden, hoffentlich schlafe ich nicht ein.
Nachher fällt es noch
Bin
ein.
auf jeden Fall auch nicht eingeschlafen.
Top.
Also das ist so das Schlimmste, was
Nee,
man über den
aber
Film sagen kann. Ich bin nicht eingeschlafen, so das ist so der kleinste gemeinsame Nenner.
ich bin schon in Filmen eingeschlafen, die ich gut fand. Also kann alles passieren.
Und
Und vor allen Dingen in diesen
er hat
ganzen
noch einen
Effekten.
interessanten Twist auch dann. Also der dann.
Okay, ja, darüber müssen wir
Nee,
nicht
aber der macht dann noch mal,
sprechen.
der macht die Handlung dann auch noch mal spannend, weil man dann, der läuft nicht so wie an der Schnur ab. So. Also der dreht und wendet sich auch ein paar Mal noch.
Okay, es ist nicht so auf Autopilot
Genau,
sozusagen.
ja.
Okay, also dann eine, sag mal, milde Empfehlung für Blade Runner 2049.
Ja.
Also und Soundtrack, der ist da auch hier vom Johan
Nee,
Johansson, ne?
tatsächlich nicht.
Ist er nicht?
Der war in Gesprächen und dann hat aber der Villeneuve gesagt, er will doch den Soundtrack mehr am
Also glaube ich so.
Original haben und hat dann den Hans Zimmer rangeholt wieder.
Hans Zimmer,
Der
stimmt.
dann irgendwie so im Sinne von Vangelis so diese Synthi-Sachen gemacht hat. Und also es
Ja, und aber
klingt
auch
sehr stark nach dem Original. Und halt auch generell dann so, und der Rest ist dann eher auch so Standard-Filmmusik. Also da, weiß ich nicht. Hätte ich es auch spannender gefunden, glaube ich, was der Jon Johansson draus gemacht hat, hätte.
ja.
Wobei
Ja,
diese
ich gucke
ganze
gerade, ja, und
kühle
auch
Ästhetik, die der Film auch von seinem Vorgänger mitnimmt, die wird durch die Musik schon gut transportiert, durch diese coolen und flächigen Synthi-Sounds. Und da wäre, glaube ich, Jon Johansson tatsächlich nicht der Richtige für gewesen, weil der ja immer so ein, der eher so ein Streichertyp
Sagen wir
ist.
so, es wäre zumindest nicht so so arbeitet er normalerweise nicht, ne? Aber ich hätte ihm auch zugetraut, ich könnte ihm auch zutrauen, dass der was machen kann, was irgendwie, was er nicht, also dass er was
Dass er sich
Neues
auch,
machen kann. Also
ja,
der.
dass er sich auch verändern kann, ja. Ich habe mich auch ein bisschen
Okay.
vorbereitet.
Ja, ich hab eben auch extra mal nochmal Spotify quer gehört, um weil ich habe das Gefühl, ich habe so Lücken weg. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir ganz kurz das aktuelle Album einfach nur abhandeln? Mhm. Weil ich glaube, wir fanden es beide ein bisschen enttäuschend, oder? Oder zumindest nicht besonders toll. Ja, also ich fand es nicht total schlecht. So, weil ich muss dazu sagen, vor 2 Jahren kam die erste Single davon raus, nämlich Dreams. Was jetzt im Nachhinein jetzt auch kein grandioser Song ist, aber ich habe den damals rauf und runter gehört und habe irgendwie dann gedacht, so, boah, jetzt kommt hoffentlich bald ein Album, weil ich meine, die Morning Face ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ist die von 2014 gewesen?
Weißt du das ja, noch? Ja, 2014, ja.
Ja, und dann hat er dafür auch einen Grammy gewonnen und dann kam 2015 eben wieder, also die Morning Face ist ja so eher, ja, da greife ich schon ein bisschen vor, aber die gehört ja eher zum Getragenen und so mehr so weniger dem ja, also es gibt mindestens zwei verschiedene Backs, würde ich sagen. Und der erste, das ist halt eben eher so der, more introspective,
ja, das macht er ja auch oft, dass er ein introspektives Album macht. Und dann wieder ein tanzbares. Das ist ja ein Trend.
Ja, also er hat. Es ist nicht ganz einmal abwechselnd, weil ich glaube, die tanzbaren und die partymäßigen überwiegen.
Also, er hat auf jeden Fall bei. Jetzt gehen wir doch in die Diskografie zurück. Also, von Mutations auf Midnight Vultures war so ein krasser Übergang und von Sea Change auf Guero halt auch.
Das sind. Ja, wobei dann kam aber die Information, dass er wieder oben so ähnlich war wie, also ich finde, das steckt eine ähnliche Kerbe und dann kam die Modern Guild.
Interessanterweise finde ich aber die Information, ja. Das habe ich mir jetzt auch nochmal so ein bisschen angehört, das ist auch eines der eher vergesseneren Alben, zumindest für mich. Und das finde ich, hat aber viele Ähnlichkeiten mit Colors dann wieder tatsächlich, weil es auch so vom Sound her auch, also dieses ein bisschen so sehr lässige, poppige, aber doch auch hochpolierte hat. Das ist das, was mich aber bei Colors dann wiederum jetzt so ein bisschen langweilt. Ich finde es einfach ein bisschen ein langweiliges Album.
Es ist so krass es ist fast so wie vom Reißbrett entworfen. Also es gibt so einen relativ populären YouTuber, der Platten rezensiert, The Needle Drop, Anthony Fantano heißt der. Der ist ziemlich krass verrissen und meinte halt, es klingt so wie es klingt, wenn jemand, der über 40 ist, versucht Musik zu machen für junge Leute. Weil irgendwie furchtbar so Versatzstücke drin sein, die so auch an aktuell einflussreiche R&B-Musiker erinnern oder so. Und ansonsten ist es halt so sehr stark compressed und sehr, sehr stark alles bearbeitet und digitalisiert. Also, wobei ich sagen muss, mir gefällt, und das ist, glaube ich, so ein Stilmittel, das ein paar Songs haben, das hat Dreams so ein bisschen, diese Gitarren, die so sehr stark verzerrt sind, dass das so ein bisschen nach, wie durch einen Elektrowolf so wie 90er Jahre Madonna oder so, wie dieser französische Produzent Mirvet, der hat so Madonna diesen Sound damals gegeben für Music. Und das fand ich teilweise interessant und das hat mir hier dran auch gefallen. Diese Staccato-Gitarrenriffs. Das Ganze auch gleichzeitig sehr melodisch, aber irgendwie auch ein bisschen weichgespült so, ne?
Also, ja, und halt auch, ja, also was ich für mich immer eigentlich entscheidend ist, ist das Beck auch irgendwie, dass der Beck auch ein bisschen überrascht. Oder dass er die Leute, dass er irgendwie auch immer was Besonderes macht. Und dieses Album, das hat irgendwie auch, das ist auch so auf seine ganze Art und Weise so unspektakulär. Also auch vom, wobei das Packaging, das ist, glaube ich, wieder ganz cool, so auf LP, da sieht man halt diese Colors dann so als Inlays, die man dann verschieden übereinander legen kann und so. Das fand ich ganz nett so, aber er hat jetzt nicht also es fehlt so ein bisschen noch so ein Twist, so irgendwas, was man bei Beck dann auch erwartet, dass er dann auch so ein bisschen nochmal überraschend ist. Also es ist eher anbiedernd und einfallslos als alles andere. Wenn man die beiden Sachen jetzt zusammenfasst.
Die Die einzige Überraschung, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, ist Wow, was ja letztes Jahr auch schon eine Single war. Die fand ich damals ziemlich befremdlich und das sticht auch jetzt immer noch ein bisschen aus dem Album raus und irgendwie passt nicht so richtig rein.
Es ist jetzt das 13. Album tatsächlich schon, also er hat ja echt viel, viel gemacht.
Ja.
Und ich habe so fast ein bisschen, also ich würde meine persönliche Diskografie oder mein persönliches Erleben von Becks Diskografie in so mehrere Epochen, glaube ich, einteilen. Oder so wie ich die Diskografie wahrnehme. Ich meine, da kannst du ja dann auch mal dagegen halten, wie du das sehen würdest.
Ja.
Weil es für mich
okay.
So eine, so diese, die klassische Epoche, würde ich jetzt mal einfach sagen, beginnt bei mir mit Odelay und endet bei Sea Change. Mhm. Weil Odelay ist auch das Album, mit dem ich wirklich eingestiegen bin. Mellow Gold zum Beispiel, da habe ich nie so richtig gehört. Also da kannte man halt Loser, ne? Und die Sachen, also alles, was ja. Vor Odelay ist, ist für mich so ein bisschen frühe Phase, obskure Phase, die war ja auch dann teilweise auch noch so auf so wirklich kleinen Indie-Labels. Bei Mellow Gold, glaube ich, war so das erste Major-Release bei so einem Jeffen-Imprint, glaube ich. Und dann hat er aber erstmal so ein ganz folkiges Album, dieses One Foot in the Grave gemacht, ne? Was nur so gitarrenmäßig ist.
Das hat er wohl schon, ja, habe ich eben auch reingehört, das ist so ein bisschen alternativ-country-mäßig, aber das kam wohl auch erst raus, nachdem Loser erschienen ist und das wurde auch vor Mellow Gold aufgenommen.
Passen, ja. Ja, dann halt diese rasche Abfolge, Odelay, Mutations, Midnight Vultures und Sea Change, wo ich echt einfach so, die ich einfach immer noch klasse finde und wo ich sagen würde, da kommt auch nichts dran, die haben auch den Test der Zeit gut überstanden. Und ab da so Guerrero, The Information, Modern Guild, so das sind so Alben, die ich auch noch gehört habe, so, aber schon so ein bisschen mehr mit so einem Pflichtgefühl, das würde ich dann so sagen, ist so die späte Phase. Und danach, also auch Morning Face habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gehört. Und Colors jetzt auch, das ist schon fast dann so dieses so repetitiv, selbst nur noch Selbstzitat, wo es mich dann auch einfach nicht mehr interessiert hat. Weil ich bei Morning Face sofort an Sea Change bzw. Mutations gedacht habe. Und bei Colors jetzt halt, wie gesagt, die Information oder Midnight Vultures so oder Guerrero auch, die dann halt auch da in diese Richtung gehen. Und auch bei Guerrero und die Information, die haben mich auch dann schon nicht mehr so stark überrascht. Also. Tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way. Also wenn ich jetzt mir das auch nochmal so Revue passieren lasse, dann denke ich, habe ich auch das Gefühl, dass die Odelay einfach, da sind so viele sehr gute Sachen drauf. Und das ist so, da kommt so viel Gutes zusammen. Ich mach mal kurz ich fahre mal kurz meine Beck-Biografie oder Beck-Diskografie. In den 90er Jahren Loser, ja.
Ich habe aber ganz ehrlich Loser damals halt eben mitbekommen, weil es ein Hit war, aber dann interessanterweise die Odelay kaum richtig wahrgenommen. Und ich erinnere mich an Devil's Haircut, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel nicht mehr so sehr an, dass ich irgendwie als es rauskam zu der Zeit, bewusst andere Lieder von dem Album irgendwie wahrgenommen hätte. Vor allem jetzt sowas wie Jackass oder so, oder was eben noch an guten, starken Stücken.
Where It's At.
Ja, genau. Es kann auch sein, dass ich das vielleicht irgendwann mitbekommen habe, aber so richtig präsent war Beck für mich in der Zeit, in der ich auch Musikfernsehen geguckt habe, und das war halt eben mit der Midnight Vultures. Also Sex Laws und was war noch drauf? Nicotine Gravy, Mixed Business. Ach, Deborah ist auch von dem Album.
Das ist ein tolles Album.
Ja.
Also auch einfach, weil es so durchkonzipiert ist und so einen geilen, knackigen Sound hat. Also da hat er auch echt, glaube ich, viele Leute überrascht, weil er das erste Mal so richtig in so eine Disco-Soul, also in so eine Richtung gegangen ist, die man jetzt nicht so wirklich von ihm vermutet hätte.
Ja, die besitze ich tatsächlich auch auf CD, die habe ich mir damals dann gekauft. Das war nicht, ich hatte, glaube ich, ich weiß noch, ich hatte einen Gutschein für einen Plattenladen, in dem ich sonst nie war, und dann habe ich dann mir dann da die ausgesucht und habe das dann auch nie bereut, weil ich die dann ziemlich rauf und runter gehört habe.
Ich besitze die auch sogar als Digipack, habe ich mir damals in Bonn bei LP gekauft, ja. Aber Beck ist ja Eklektiker.
Genau, also ja, genau.
Der, also ich war jetzt fand alles zusammen.
Also Midnight Vultures, und dann kam ja danach die Mutations. Und die Mutations, ich fand sie auch gut, aber ich muss sagen, ich fand halt eben ein paar.
Nee,
das stimmt,
umgekehrt.
Mutations kam Odelay,
Mutations, Midnight Vultures.
Ach gut, ja. Und ja, dann habe ich dann tatsächlich die.
Weil Midnight Vultures war ja so ein bisschen die Antwort oder die verrückte Antwort auf das ruhige und ein bisschen klassische Mutations.
Ja, krass, die kam ja auch innerhalb von 2 Jahren direkt aufeinanderfolgend raus. Ich habe die Mutations, die hat mir damals auch jemand gebrannt, ich weiß es noch, und die habe ich auch viel gehört, aber das war, ich glaube halt einfach, ich kann mit der Midnight Vultures auf Anhieb mehr anfangen. Und interessanterweise, was dann kam, dann kam ja die Sea Change, aber das war mir dann, glaube ich, ich habe dem, glaube ich, keine Chance gegeben, weil ich irgendwie zwar wusste, okay, mir gefällt die Mutations, aber mir gefällt der andere Back besser. Und die Guerrero und Information, die auch relativ flott hintereinander kamen, ich glaube innerhalb von 2 oder 3 Jahren, 2005 kam Guerrero, dann gab es noch ein Remix-Album und Information kam tatsächlich 2006 raus. Das ging so flott. Ach, interessanterweise hat er auch Information mit Nigel Goodrich zusammen produziert. Ne? Naja, aber ich finde es immer interessant, wenn ich an Guerrero denke, dann denke ich an den Opening-Track E-Pro, der für mich krass nach einem Selbst-Rip-Off klingt, weil das so klingt wie Devil's Haircut. Kannst du das nachvollziehen oder bilde ich mir das ein?
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
aber da sind auch schöne Sachen drauf auf dem Album. Und auf der Information sind auch gute Sachen drauf. Also dieses I Think I'm in Love finde ich ganz nett, den Song. Oder was ist noch auf der Information? Nausea ist auch nicht schlecht.
Also für Information, die hat halt sowas Upbeat-mäßiges, das mag ich daran total gern. Und da gibt es auch einen Song, glaube ich, der, ich glaube, Cellphone's Dead oder Think I'm in Love, der auch irgendwie so ein, der dann Primal Scream, glaube ich, auch zitiert. Also das hat, die hat irgendwie gute Referenzen, auch gute Referenzpunkte.
Ja, aber irgendwie sind die bei mir, die habe ich erst deutlich später dann mir nochmal irgendwie angehört und gedacht, ach, die klingen eigentlich ganz nett, aber die sind bei mir nicht so hängen geblieben. Und als dann die Modern Guild rauskam und damals, das ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre her, ey, die Zeit vergeht so schnell und wir sind solche alten Säcke, die Modern Guild ist von 2008 produziert von Danger Mouse. Damals, ich weiß gar nicht, ob der da noch schon auf der Höhe seines Erfolges war. Nee, das war eigentlich schon, mein Gott, das war ja, glaube ich, schon nach Gnarls Barkley und nach Good, the Bad and the Queen. Naja, auf jeden Fall Danger Mouse, von Danger Mouse produziert und dann so ein, meiner Meinung nach, ziemlicher Retro-Ansatz vom gesamten Sound her. Mhm. Und ich finde das halt irgendwie so ein extrem rundes Album irgendwie dafür, dass Beck
so. Ja, auch weil es so kurz ist. Glaube ich nur 10 Stücke.
33 oder? Minuten, 33 ja. Sekunden. Mhm. Mhm. Ja, und Gamma Ray ist eine ganz tolle Single, meiner Meinung nach. Also, das ist einfach ein Album, das mir damals, als es rauskam, super gut gefallen hat und das ich rauf und runter gehört habe. Und dann war lange Pause, dann kam die Morning Phase und das war dann für mich wieder so der Back, der mich nicht so interessiert und deswegen habe ich dem keine Aufmerksamkeit geschenkt. Dann hat er auch diesen neuen Look gehabt, dass er mit diesem komischen Hut rumgelaufen ist und dann hat er ganz viele Grammys gewonnen und ja, und jetzt sind wir halt eben heute.
Ja, ich meine, was, also, ja, also er ist auf jeden Fall absolut entscheidender Beitrag zur Musikgeschichte und alles, aber hat sich für mich so ein bisschen verloren auch in den letzten Alben. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht auch einfach, weil er so dieses Genialische, dieses Rumsprühen von Ideen und so, das kann man irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. So.
Also es ist schon schwierig, da ein gewisses Niveau zu halten, Level zu halten, Qualität. Durchgehend Qualität zu liefern.
Was man ihm aber auch, also was man auch auf jeden Fall nicht vergessen darf, dass er auch als Produzent zum Beispiel so Leute wie Charlotte Gainsbourg ziemlich gut in Szene gesetzt hat. Das ist mir auch jetzt nochmal bei der Durchsicht aufgefallen. Die hatte das Album IRM, das hat er produziert und glaube ich auch geschrieben und ganz, ganz viele Instrumente gespielt. Und das hat so auch so ein ganz runden und ja, auch so diesen Back-Sound halt, ne? Aber halt mit ihr als Sängerin. Das ist, glaube ich, darf man nicht vergessen.
Tatsächlich, ja, mit Ausnahme von einem Stück ist das alles von ihm produziert und er ist krass auch auf allen Songs als Autor gecredited. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich mag Charlotte Gainsbourg irgendwie nicht so besonders. Ich muss vielleicht noch mal reinhören. Wobei, die hatten ein Cover gemacht von Hey Joe von Jimi Hendrix. Und das wiederum, da gibt's, hat ein Franzose einen Remix von gemacht, den ich gut finde.
Ja, das hat sie gemacht für den Nymphomaniac-Soundtrack von Lars von Trier, weil sie da Joe heißt.
Also, hatte ich schon fast befürchtet, dass es sowas so eine Connection gibt. Aber ich glaube auch die Connection zu Lars von Trier ist, was mir irgendwie Charlotte Gainsbourg weniger sympathisch macht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also das ist wirklich so. Naja. Ja, also Beck. Ich finde jetzt auch Colors nicht schlecht. Das ist einfach nur nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Ich habe mich gefreut, dass ich mir ein neues Album von Beck anhören kann, das in eine ähnliche Richtung geht wie die Sachen, die ich vorher von ihm gemocht habe. Aber ich glaube, ich muss jetzt eher dann nochmal mir die Morning Phase anhören, weil ich glaube, die ist, glaube ich, das interessantere Album von den beiden. Die ist sehr, teilweise sehr, also getragen mit Streichern und auch mehr Klavier, glaube ich. Also ist jetzt nicht so folky-folk, sondern irgendwie.
Naja, ja. Nee, so Adult Singer-Songwriter. So.
Ja. Und wenn man Beck jetzt noch nie gehört hat, was ich nicht glaube, wo würdest du denn anfangen? Wahrscheinlich mit der Odelay, oder?
Ja, schon. Ich würde einfach die Alben Odelay bis Sea Change demjenigen in die Hand drücken und sagen so, das ist da
mal durch.
Jetzt mal alles drin und der Rest ist Variation.
Ja. Genau, hör Loser und dann weißt du, ach ja, stimmt, der ist das. Das ist auch so lustig, weil es ist so, vor ein paar Jahren hat eine Freundin mal gesagt, so, boah, was hat Beck eigentlich seit Loser gemacht? Und da habe ich gedacht so, wie bitte? und habe dann eine Mix-CD gemacht, mit irgendwie so ziemlich allem, was an Singles rausgekommen ist, um mal das komplette Bild komplette Diskografie abzubilden. Und ich glaube, das war ja, sogar noch.
Das ist so ein Lied, das war ja so halt der Überhit, ne? Und das hängt dann schon so ein bisschen Leute, die sich jetzt. Ja, wobei ich glaube, ja, man kann schon auch ein paar andere Sachen auch noch kennen, auch wenn man jetzt hier nicht so stark mit beschäftigt. Was ich noch toll finde, auch so im Punkt Kreativität oder gute, überraschende Sachen. Ich meine, er hat auch tolle Musikvideos immer gehabt und so natürlich. Aber er hat zum Beispiel auch ein Album gemacht, das 2012. Das nur aus Sheet Music besteht. Wusstest du das?
Ja, habe ich gerade eben auch.
Songreader, genau. Dass er bei McSweeney's als Buch rausgebracht hat quasi und dann wurde so mit ein paar Gästen das dann irgendwann später auch mal aufgenommen. Aber er hat diese Songs nur auf dem Papier zuerst veröffentlicht.
Aber
und gesagt, so, das ist mein neues Album.
Ich erinnere mich, das war nämlich in dieser langen Lücke, weißt du, das war nicht zwischen den zwei, also zwischen Modern Guild und der Morning Face hat er das gemacht.
Also für sowas finde ich den dann auch immer wieder toll, dass er dann auch so Sachen macht.
Wobei das ja schon arg abgedreht ist, oder? Ein Album mit nur mit Sheet Music zu machen.
Ja, es ist halt auch, man kann es auch als Kommentar auf die Musik, die Geschichte des Tonträgers lesen und die sinkenden Absatzzahlen der Musikindustrie und Downloads und so, weil so ein Album kannst du halt nicht so einfach.
Kannst du nicht anhören.
Beziehungsweise, ja, also es ist, du musst es halt selber, das ist ein Do-it-yourself-Album sozusagen, ne?
Ja. Ja, ja, genau. Also, ich wollte gerade mal gucken, ob das denn, ist das denn noch danach auch erschienen? Songreader 2012. Ach, tatsächlich, nee, wurde dann von anderen Leuten 2014, eingespielt.
2014, ja, hat das
Black
veröffentlicht, aber zusammen mit Leuten, ja, mit Guest Musicians. Wie bist du denn mit Stranger Things?
Ist schon durch.
Mhm.
Ich habe heute noch nichts geguckt und ich habe gestern nur eine Folge geguckt, aber ich habe am Freitagabend irgendwie die ersten 5 Folgen geguckt, gestern die 6. und jetzt fehlen mir halt nur noch 3.
Aber wie findest du es denn bis jetzt? Wir können ja so einen kurzen Statusbericht einfach geben.
Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Dass wir einfach sagen, also letztes Mal haben wir ja eine eigene Folge zugemacht, in der wir relativ lange über Stranger Things geredet haben. Ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht, aber es ist auch nicht mehr so ganz so überraschend, wie es damals war, wie es letztes Jahr war. Aber es ist, finde ich, gut und es macht Spaß. Die Schauspieler sind immer noch gut. Es hat so ein paar Sachen, dass es so sich selbst ein bisschen wiederholt irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass sie diesmal noch ein bisschen besser geworden sind. Also ich habe jetzt, das ist, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich ein ADHS-Kind bin, dass ich mir dann einen Spaß draus gemacht habe, gleichzeitig eine Playlist zu erstellen mit Songs, die in der Serie vorkommen. Das ist aber auch, glaube ich, ich habe es jetzt bei der 6. Folge nicht mehr gemacht, bin auch nicht so sicher, ob ich da jetzt was verpasst habe, aber ich hatte das Gefühl, in den ersten 2, 3 Folgen waren so viele Lieder drin, die ich auch nicht alle kannte. Und teilweise nachschlagen musste. Und dann habe ich halt eben angefangen, auf Spotify eine Playlist zu machen. Wie mit Kenny Rogers, Oingo Boingo, Devo. Weil ich fand das so lustig, weil das erste Song, glaube ich, der prominent vorkommt, ist halt Whip It von Devo. Und dann kommen auch später noch ganz so Scorpions, Rocky Like a Hurricane, Ted Nugent oder was war das andere?
Ja, das ist schon ziemlich auf die 12, weil das halt alles auch ziemlich, ziemlich bekannte, so 80er-Jahre-Klassiker sind, ne? Also da gehen sie jetzt nicht so ein großes Risiko ein.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die da aber so, dass sie da so ein bisschen sehr auf die noch mehr darauf achten, weil letztes Mal hatten die, glaube ich, Filmposter da, die um die Zeit noch gar nicht hätten irgendwo bei irgendwem hängen können. Also weil das halt so die Serie da so selbstreferenziell war, irgendwie zu zeigen, so, hier, das sind unsere Einflüsse. Und deswegen hat das Kind jetzt irgendwie einen Poster von Halloween oder so bei sich hängen, was sehr unwahrscheinlich ist, dass das damals schon jemand gehabt hätte. Oder was aber, jetzt muss ich überlegen, ob ich das zusammenkriege, ohne jetzt da draußen Spoiler zu machen. Ah ja, genau. In der Szene, von der ich eben gesprochen habe, dass Lucas Max was erzählt. Also so ein bisschen im Endeffekt die erste Staffel zusammenfasst. Da sagt sie, das ist eine tolle Geschichte, sie sei nur so ein bisschen wenig originell und so derivative. Und das war so, das war voll der In-Joke, so in Bezug auf, also, weil das halt ein Kommentar war, weil das war halt irgendwie eine Kritik, die Stranger Things in der ersten Staffel bekommen hat. Und das fand ich halt lustig, dass dann das in der Serie selbst so verarbeitet wird, von halt so diesen Teenage-Hauptfiguren wiedergegeben wird. Ja, also ich muss sagen, es macht Spaß. Aber ich glaube, es hat halt nicht mehr so den ganz krassen Effekt wie letztes Jahr, aber das ist schon so was für mich feststand, dass ich das innerhalb von ein, zwei Tagen gucke. So.
Ja, im Prinzip geht es mir da auch ähnlich. Es ist sehr unterhaltsam und ich finde auch, die Schauspieler sind auch ein bisschen gewachsen auch an ihren Rollen. Sie haben auch, glaube ich, weiß nicht, ob sie jetzt mehr Budget hatten oder nicht, aber sie haben, glaube ich, ein bisschen mehr in die visuellen Effekte auch gesteckt. Es ist auch alles wieder sehr, sehr liebevoll ausgestattet, hat halt diesen ganzen Nostalgie-Klimbim und dann aber also mir war es teilweise dann auch ein bisschen wenig originell.
Ja,
weil es halt auch zeitlich sehr stark anknüpft an das Vorangegangene.
Ja, es ist halt ein Jahr später.
Also es erzählt einfach die Geschichte weiter und mit denselben, also dass dieses Demogorgon Viech halt auch wieder vorkommt so. Und das, also ja, ich fand es witzig, dass halt dieser, ich habe den Sean Astin, glaube ich, auch in keiner anderen Rolle gesehen, außer Sam bei Herr der Ringe.
Ja, der hat halt in den 80er Jahren,
witzig, da jetzt den mal so in einem ganz anderen Outfit zu sehen. Also der hat mir extrem gut gefallen.
Ja.
Weil er auch irgendwie schon auch ähnlich auch so ein bisschen so ein Charakterdarsteller ja ist, ne? Aber das gut verkörpert dann auch in einem ganz anderen Kontext sozusagen.
Ja.
Nee, ich habe keinen einzigen Film mit dem gesehen. Ich gucke gerade.
Ja, Goonies war halt eben, Goonies ist auch so ein Stück weit ein spiritueller Vorläufer zu Stranger Things. Also, wobei, da geht es halt auch um Kinder und es ist eine Abenteuerstory, aber es ist jetzt weniger, naja, nicht, dass es wirklich Horror wäre. Stranger Things, aber ein bisschen halt schon. Ich gucke gerade aber auch, ich sehe auch nicht 50 First Dates, kann ich mich nicht daran erinnern. Habe ich nicht gesehen. Asterix und the Vikings, da hat er eine Stimme in der englischen Synchronisierung gemacht. Der hat aber auch in 24 mitgespielt, zwischenzeitlich, also irgendwann in den späteren Staffeln. Was ich aber auch nicht geguckt habe mehr. Es ist, was mir an der zweiten Staffel Stranger Things gefällt, bis soweit ich bisher bin, ist, dass die Serie ist immer noch nostalgisch, weil halt wegen dem 80er-Jahre-Setting und dem Stil und der Anleihen an Carpenter, Spielberg und überlegen, wer war der Dritte, den man dazu nennen könnte, und Stephen King. Aber was halt eben interessant ist, ist so ein bisschen, jetzt kommt noch dazu, dass es die Nostalgie ist, man kriegt das Wiedersehen mit den Figuren, die man lieb gewonnen hat aus der ersten Staffel. Und die Serie weiß das auch so ein bisschen. Also die sind ja so abgegangen, diese Kinder, die waren ja irgendwie bei allen möglichen Preisverleihungen und sind so in Social Media ziemlich irgendwie durch die Decke gegangen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, die Serie ist sich dessen bewusst, hat sich aber auch die Mühe gemacht. Ich glaube, das war zum Beispiel was ich gut finde, dass die, dass jetzt so alle Figuren so ein bisschen eine eigene Story auch haben. Weißt du? Also das haben alle der vier, fünf Hauptfiguren haben alle so ein bisschen ihren eigenen Handlungsbogen. Ja, und das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, also grundsätzlich brauchen wir jetzt nicht irgendwie nichts, nicht weiter dazu zu sagen, außer wem die erste Staffel gefallen hat, der wird auch die zweite wahrscheinlich gucken. Und wer noch gar nichts gesehen hat und das sich jetzt trotzdem angehört hat, der sollte mal zumindest mal der ersten Staffel eine Chance geben, oder?
Ja.
Das war sie, die 24. Folge über Pop. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben noch einige Inhalte vorproduziert. Beim nächsten Mal erwartet euch eine Unterhaltung über zwei Spiele, Thimbleweed Park und A Dark Room. Diese Folge erscheint voraussichtlich in ungefähr 2 Wochen. Bis dann, tschüss!